Podcast. Podcast bleibt immer gleich. Es sei denn, es geht um Fallout. Denn die Fallout-Zeitrechnung hat eine neue Kurve eingeschlagen. Die Fallout-Serie auf Amazon Prime fügt der Ödland-Geschichte so einiges hinzu und wir müssen drüber reden, was wir gut fanden, was wir vielleicht auch blöd fanden und vor allem, was das Ganze für die Zukunft von Fallout und Fallout 5 bedeutet. Oder besser gesagt, bedeuten muss. Dabei werden wir ganz offen über alles sprechen, was wir in der Serie gesehen haben, denn das hier ist ein Talk für alle, die auch schon komplett durch sind. Falls ihr das noch nicht seid, bookmarkt euch die Folge doch einfach und schaut sie später. Ich bin Aufseher Micha, hier live aus dem GameStar Vault und ich öffne die große stählerne Zahnradtür für zwei wundervolle Gäste. Ich begrüße herzlich unsere Redaktionsatombombe, wenn es um Film, Serien und Fallout-News geht. Herzlich willkommen, Valentin Aschenbrenner.
Wie immer, vielen Dank, Micha. Wunderbare Einleitung. Ich hätte es nicht besser machen können.
Ja, und Wally, du bist ein großer Fan von Fallout New Vegas und das wird gleich sehr wichtig werden. Oje. So viel nehme ich schon mal vorweg. Zunächst aber schalten wir rüber ins postapokalyptische Ödland von Berlin, um Sebastian Gertschikow von Filmstarts zu begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist.
Ja, danke, danke. Postapokalypse in Berlin, das passt ziemlich gut zusammen.
Also von daher bin ich... Sebastian, ich muss dir was gestehen.
Ja, jetzt kommt.
Ich muss sagen, wir haben dich nicht nur eingeladen, weil du natürlich ein absoluter Experte für Filme und Serien bist und noch dazu ein leidenschaftlicher Videospieler, sondern du siehst auch ein bisschen aus wie der Vault Boy.
Genau.
Ja, Daumen hoch. Ja, groß, blond, Daumen hoch, lächelnd. Das ist, so könnt ihr euch Sebastian vorstellen, wenn er uns jetzt als Podcast zuhört. Ey, wie fandst du die Änderung an der Vault Boy Lore, die wir gesehen haben, jetzt, um direkt in die Serie reinzuspringen?
Fand ich super. Fand ich, hatte ja auch dieser ganzen Figur von Cooper Howard, den wir in der Postapokalypse da als den Ghoul kennenlernen, hat ihm echt nochmal so was Tragisches mit dazugegeben, ne? Weil er kommt ja auch in dieses ganze Ding rund um Vault-Tec da ja durch seine Frau rein, die sagt, okay, ich habe einen neuen Job für dich und kannst du mal hier so als Spokesperson für die Werbeabteilung von Vault-Tec arbeiten und dann, wenn er da dieses Fotoshooting auch hat, so mit diesem Daumen hoch und wie machst du das? Es tut schon echt weh. Und wenn er dann noch am Anfang seiner kleinen Tochter erklärt, warum die Soldaten da so den Daumen nach oben machen und wenn die Rauchwolke kleiner ist als dein Daumen, dann ist okay, dann kannst du noch wegrennen und wenn sie größer ist als dein Daumen, dann nicht. Und wenn sie ihn dann fragt, so sag mal, ist dein Daumen gemeint oder mein Daumen gemeint? Das war schon echt bitter.
Ja, wir werden diesen Vaultboy nie wieder mit denselben Augen sehen, oder Wally?
Probably not. Ich muss aber auch sagen, ich hätte diese Erklärung nicht gebraucht, weil wenn du sowas bringst, läufst du halt immer Gefahr, dass du entmystifizierst. Also ich brauche ja nicht auf alles Antworten. Das ist immer so eine ganz schmale Gratwanderung. Ich glaube, dafür ist so mein Paradebeispiel immer noch der Han Solo-Film, der mir zum Beispiel erklärt, okay, woher hat er seinen Blaster? Warum heißt er eigentlich Han Solo? Alles Fragen, die ich mir halt eigentlich nie so wirklich gestellt habe.
Ja, und die Würfel im Cockpit. Ja, ja, genau, wo kommen die denn eigentlich her? Das haben wir uns alle gefragt, nachdem wir Star Wars gesehen haben damals. Ja.
Es ist, wie gesagt, keine Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, aber die Fallout-Serie hat es halt geschafft, dass es trotzdem funktioniert. Also es hat dann irgendwie doch meinen Wissensstand, was die Fallout-Lore angeht, bereichert. Und wie Sebastian schon gesagt hat, mit so diesem tragischen Kniff, gerade mit Cooper Hauer, der dadurch ein bisschen facettenreicher wird und dann dieser Punkt mit seiner Tochter, das ist halt schon so eine harte Nummer, wo du dir dann auch denkst, ja, hinter dem eigentlich, oder es passt ja eigentlich perfekt zu Fallout, wo er irgendwie immer so oberflächlich alles super nice und mega entspannt ist. Aber wenn du ein bisschen weiter drüber nachdenkst, dann geht's eher in die, ja, weirde, creepy Richtung.
Aha. Ich muss ja auch sagen, mit diesem Thumbs Up und so, dass ich verstehe dich vollkommen, was du meinst, Valentin, dass so gerade dieses Han Solo-Beispiel ist ja wirklich absolut perfekt für Zeug, das kein Mensch wissen will. Aber ich finde es halt geil, wie sie es in der Serie einbauen, dass du dich selbst ja erstmal fragst, was ist eigentlich los? Weil es gibt ja am Anfang diese Geburtstagsparty, wo er da ja engagiert wird. Und die machen noch ein Foto mit ihm und einer meint doch noch, ja, mach doch mal den Daumen nach oben. Und er will das ja auch nicht machen und fragt sich so, hä, warum will er den Daumen nicht nach oben machen? Was ist da das Problem dran? So. Und Da finde ich so für seinen Erzählstrang, für seine Entwicklung, fand ich, hat's echt richtig gut gepasst, weil er das ja eigentlich auch nie sein wollte, so richtig, ne?
Das stimmt, ja. Und dann, wenn du es halt dann rückblickend nochmal betrachtest, merkst du ja eigentlich erst, wie weit er schon gekommen ist oder und woher das kommt. Hast absolut recht, klar.
Ja, aber er sieht so wenig aus wie der Vault Boy. Das würde ich abschließend noch sagen.
Das stimmt, ja.
Weil, also er ist einfach nicht blond genug für den Vault Boy. Da fehlt, also da hätten sie Sebastian Carsten.
Das stimmt, ja. Ich hatte nur leider gerade keine Zeit, deswegen meinte ich denn, ja, nehmt lieber Walton Goggins, wenn ihr den kriegen könnt, weil...
Ja, genau, das, dann nehmt mich nächstes Mal. Genau. Ja, ruft
Staffel 2, Hust, ne?
Weil stellt euch vor, wenn sie jetzt alle neuen Vault Boy Designs für die nächsten Spiele nach Walton Goggins designen, ich glaube, das wäre auch kein großer Verlust.
Ich weiß nicht. Ja, okay, ich bin gespannt, ne? Das ist ja auch dann, wie wird Fallout 5 die Goggins Vault Boy Lore weiterführt. Sebastian, du hast in einem Video auf Filmstarts, bei Filmstarts auf YouTube schon gesagt, du findest diese Fallout-Serie sogar besser als das mit Kritiker und Publikumslob überhäufte The Last of Us. Warum?
Das ist korrekt, bei mir ist das Problem, Last of Us liebe ich so sehr. Ich habe allein den ersten Teil bestimmt 5-6 Mal durchgezockt. Ich kann das halt wirklich mitsprechen, mitfühlen, alles, was ich da irgendwie zu erwarten habe. Und für mich war immer das Problem an der The Last of Us Serie, dass ich das halt alles schon kannte. Und jetzt kriege ich es halt nur noch mal vorgesetzt von tollen Schauspielern geschauspielert und von tollen Regisseuren und Autoren auch irgendwie umgesetzt. Aber mir fehlte dann auch immer so ein bisschen so dieses ganze Survival-Thema. Mir fehlten noch mehr Klicker und sowas alles. Und ich fand die Last of Us-Serie immer dann gut, wenn sie so Sachen reingebracht haben, die ich noch nicht kannte. Also zum Beispiel die ja sehr häufig erwähnte dritte Episode mit Bill und Frank. So, weil ich dachte, okay, krass, das kannte ich noch nicht. Das war jetzt, also man kannte es ja so ein bisschen, wenn man die Spiele gespielt hat. Aber für mich war es halt zumindest als Gamer wirklich was, wo ich sage, okay, also dann kann ich lieber nach Hause gehen und es einfach nochmal in die PlayStation werfen und zock's nochmal. Und da muss ich einfach sagen, ist Fallout jetzt für mich so ein Thema, weil sie eben sagen, es ist jetzt keine Verfilmung von Fallout 3 oder 4 oder New Vegas oder sonst irgendwie was, sondern es ist eine eigenständige Story. Natürlich können wir auch immer noch darüber reden, was sie letztendlich irgendwo so ein bisschen mit aufgenommen haben. Du hast so einen Vault-Typen, hier Lucy, die jetzt dann rausgehen muss, um ihren Vater zu suchen. So, das ist jetzt auch nichts so krass Neues irgendwie, aber es ist zumindest irgendwie von den Figuren her, von dem, was ihnen so passiert, ist halt alles irgendwie neu und es spielt aber in dieser großen Welt. Und das ist für mich halt als jemand, der zumindest Fallout 3 damals wirklich exzessiv gespielt hat und dann halt 4 auch noch. Es ist einfach was Schönes, so diesen ganzen Fanservice zu haben, diese ganzen 1000 Easter Eggs, die einfach irgendwo im Hintergrund in einem Regal liegen oder auf einem Plakat zu sehen sind und du aber trotzdem eine gute eigenständige Story hast, bei der du einfach Bock darauf hast zu sehen, wo wird es noch hinführen? Was werden sie alles noch mit denen machen? Und da war für mich halt bei der Last of Us Serie einfach so ein bisschen dieser Zauber weg, weil ich genau wusste, wo geht das hin, in welche Richtung geht das so. Die konnte mich einfach nicht mehr überraschen. Deswegen ist Fallout für mich tatsächlich einfach besser als die Last of Us Serie.
Ist natürlich auch der Vorlage geschuldet so ein bisschen, weil Last of Us ist halt ein sehr charaktergetriebenes Spiel. Ne? Natürlich kannst du dann auch eine Erzählung in deiner Last of Us Welt muss fast schon um Ellie und Joel sich drehen. Klar. Weil wenn du gesagt hättest, hey, jetzt nehmen wir mal nur andere Charaktere, ja, so spannend und groß ist diese Welt dann auch nicht. Während bei Fallout ist ja sowieso der Hauptcharakter völlig blass, weil das bist du selbst, ne? Und du triffst dann zwar andere Charaktere in den Spielen, die spannend sind, aber die sind auch nicht irgendwie spielübergreifend oder in der ganzen Serie dann dabei, die meisten zumindest. Und dann hast du es halt einfacher, irgendwie dir da was Neues auch auszudenken und reinzusetzen, weil wir es einfach gewohnt sind, dass Fallout so ein Universum ist, in das man immer neu reinkommt und in einen neuen anderen Ort geworfen wird, so ein bisschen. Wally, wie ging's dir?
Kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Also ich finde persönlich auch Fallout die bessere Videospielverfilmung, wenn man diesen Vergleich ziehen möchte zu The Last of Us. Und da stimme ich halt auch Sebastians Punkt absolut zu. Ich denke, The Last of Us hat da einfach im direkten Vergleich das Problem, ich kannte diese Story schon. Und die ist ja auch, wenn man sich einfach nur das alte The Last of Us Spiel anguckt, ist ja auch absolut cineastisch und filmreif in Szene gesetzt. Mhm. Da sind starke Darsteller dabei. Das sind filmreife Sequenzen darin. Und da hat es halt für mich immer so ein bisschen den Fadenbeigeschmack, als würde jetzt die TV-Serie auch so ein bisschen das, was davor gekommen ist, überschatten. Ist vielleicht nicht ganz fair. Und ich meine, die Serie hat definitiv ihre Daseinsberechtigung und ist auch so gut wie über jeden Zweifel erhaben. Aber das ist halt so für mich gerade als Fan des Spiels so dieser eine fade Beigeschmack, den ich habe. Und mir geht's da halt auch ganz ähnlich, weil halt die Fallout-Serie so ihr eigenes Ding macht. Das ist ganz ähnlich wie zum Beispiel, warum ich Arcane so gern mag oder Cyberpunk Edgerunners. Die spielen ja in diesen Welten, in diesen Universen, die wir kennen und lieben. Mhm. Aber sie bereichern die auch noch um neue Facetten. Also die Welt wird dadurch noch größer und noch komplexer. Und bei The Last of Us kann man halt eigentlich schon kritisieren, wirklich viel mehr macht es nicht. Natürlich, klar, es gibt diese Nebencharaktere, die mehr vertieft werden oder mehr Hintergrund und so weiter bekommen. Aber das Große und Ganze wird dadurch eigentlich nicht wirklich fortbewegt und nicht ausgebaut. Und jetzt können wir halt auch sagen, die Fallout-Serie, die ist jetzt am weitesten fortgeschritten in der Fallout-Timeline. Mhm. Und was die halt auch teilweise enthüllt oder neu aufbaut oder sogar schon gesetzte Strukturen oder Dynamiken sogar anpackt, das wird sehr, sehr spannend, nicht nur irgendwie für eine hoffentlich zweite Staffel, die jetzt früher oder später endlich mal angekündigt wird, sondern halt auch, wie es mit den Spielen dann weitergeht.
Ey, definitiv. Warte mal, wann wurde Sadie Sands, Shady Sands? Was habe ich gerade gesagt? Shady Sands. Shandy Sades? Nein, oh Gott. Also wann wurde die Hauptstadt der New California Republic zerstört? Laut Serie. Und wann spielt Fallout New Vegas? Ah, die Kontroverse.
Die Kontroverse, ja.
Also 2077, laut Serie wurde 2077 Shady Sands geatombombt. Aber wobei, Fallout New Vegas spielt 2281.
Da muss ich ganz kurz reingrätschen, weil das war ja eine ganz große Diskussion oder eine große Kontroverse, wie du schon sagst, dass ja Shady Sands womöglich oder angeblich in diesem Jahr zerstört wurde. Aber so hundertprozentig eindeutig ist es nicht. Weil es geht ja um eine Tafelaufschrift. Und hier siehst du dann die Jahreszahl und dann einen Pfeil, der dann die Zerstörung zeigt. Deswegen ist es eher so, dass Shady Sands wahrscheinlich nach dieser Jahreszahl zerstört wurde und vielleicht nicht unbedingt den großen Kanonbruch gibt, wo sich viele Fans drüber aufgeregt haben.
Genau, ich hatte es auch gerade falsch gesagt, die Zerstörung von Shady Sands war natürlich 2277, also 200 Jahre nach dem Fall der Bomben und von Vegas im Jahre 2281. Aber so ist es halt, wenn man hier durcheinander kommt mit den Jahreszahlen. Wer soll sich das denn alles merken? Bethesda wohl auch selber teilweise nicht oder wie auch immer, weil es gibt ja natürlich auch die Theorie, das war einfach ein Versehen. Also sie haben halt einfach das aus Versehen irgendwie falsch angesiedelt, weil in Fallout New Vegas wird ja dann Bezug genommen sogar auf Shady Sands, ne, auf die Hauptstadt, die New California Republic spielt da eine große Rolle. Und wenn ihre Hauptstadt dann schon zerstört worden wäre, hätten sie das doch vielleicht mal erwähnt. Aber das ist immer so, ne, wenn man halt irgendwie so einen Kanon hat und auch so einen, ja, so einen Hardcore-Fan-Kern dann auf jeden Fall in der Community. Die Diskussionen hast du so gut wie immer.
Es war ja auch eine sehr große Bedingung für die Fallout-Serie, dass ja die Macher bzw. die Autoren nicht direkt Bezug drauf nehmen durften oder fest sagen durften, welches Ende oder jeweilige Ende der einzelnen Spiele überhaupt Kanon ist. Also da mussten sie ganz ordentlich drum herum schiffen. Mhm. Und ich finde, ehrlich gesagt, bis auf diesen einen großen Diskussionspunkt, wo ich ja persönlich so ein bisschen der Meinung bin, dass die Diskussion so ein bisschen aus dem Ufer gelaufen ist, haben sie es eigentlich sehr, sehr gut hingekriegt. Spannend wird's aber ja auf jeden Fall für die zweite Staffel, wenn es nach New Vegas geht, weil ich glaube, da kommen sie eigentlich nicht mehr drum herum, sich festzulegen, was genau denn jetzt das Ende von New Vegas ist. Ja. Wenn Naja, wenn wir eben New Vegas betreten und zum Beispiel einfach schon mal wissen müssen, naja, wie steht's denn um Mr. House? Mhm. Oder wer herrscht denn gerade über New Vegas? Mhm. Ist es die NCR? Ist es die Legion? Ist es Mr. House oder ist es der Kurier?
Ja, bin es ich?
Ja, ja. Genau. Ja. Also das wird eine ganz spannende Nummer, finde ich, für die zweite Staffel. Und ich meine, auf der einen Seite freue ich mich unglaublich darauf, wenn wir New Vegas mal in der Fallout-Serie dann tatsächlich sehen. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder so ein bisschen Angst, naja, vielleicht gibt's wieder ein bisschen zu viele Antworten, die ich vielleicht nicht unbedingt will oder brauche.
Ja gut, das Risiko hast du da bei sowas natürlich immer, ne? Aber ich glaube, sie können da auch noch so viel Schabernack mit anstellen, gerade weil die Serie ja auch dieses ganze Thema rund um was für eine große Verantwortung hatte eigentlich Vault-Tec jetzt in all dem und dieses ganze Thema rund um das Management, wo wir auch irgendwie dann ja die unterschiedlichen großen Manager in den ganzen Städten haben und man sich ja jetzt auch fragen muss, gibt's da auch denn in New Vegas noch so eine Art Vault 31, wo die da halt alle irgendwie noch mal ein paar mehr Leute im Tiefkühlschlaf haben? Also ich bin vor allen Dingen auch sehr gespannt darauf, inwieweit es denn gerade für Leute, die New Vegas gezockt haben, denn vielleicht auch zu sehr nochmal das wird, was sie schon gezockt haben. Also ob sie denn wirklich vielleicht zu sehr in so eine Richtung gehen, wo du das Gefühl hast, ja okay, das kenne ich ja jetzt alles irgendwie schon so. Deswegen, ich war tatsächlich, auch wenn ich New Vegas selber nie gespielt habe, ich hätte mir am Ende von diesem Finale der ersten Staffel doch irgendwie eine andere Stadt gewünscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie so, wenn man halt wirklich sagt so, aber da gehst du jetzt in so eine Richtung, das haben wir ja schon als Spielform gehabt. So, dann geh lieber wirklich irgendwo hin, was ich noch nicht kenne. Mach Fallout San Francisco oder irgendwie sowas, um das so ein bisschen noch mehr davon abzutrennen.
Ja, ich war auch hin und her gerissen, weil die letzte Folge von dieser Fallout-Serie ist ja ein New Vegas Fanservice Festival. Mhm. Insbesondere wenn Vault-Tec doch die anderen Firmenbosse einlädt, ja, und dann sitzt da halt nicht nur jemand von West-Tec, ne, dem Konzern, der die Supermutanten, genau, erschaffen hat und ja auch noch sagt irgendwie, hey, lass uns doch irgendwie mit Immigranten, mit illegalen Einwanderern experimentieren, um Supersoldaten zu schaffen. Ja, versteh schon. Es gibt irgendwie Rapcon. Niemand kennt Rapcon, der New Vegas nicht gespielt hat. Das ist die Rocket Engineering and Production Company of Nevada, die aber natürlich in New Vegas eine wundervolle Rolle spielt. Ist es nicht da, wo man die Gule ins All schießen muss? Also absolut super. Es gibt Big MT, sozusagen das Black Mesa von Fallout, eine Forschungseinrichtung, die ursprünglich unter einem Berg lag und dann ihren eigenen Berg weggesprengt hat und in der natürlich auch die allerabsurdesten Experimente stattfinden. Das ist aus dem DLC zu Fallout New Vegas, aus Old World Blues. Und dann gibt es noch natürlich Robco, repräsentiert von Mr. House, von Robert House, der Hauptperson aus Fallout New Vegas. Also als ich das gesehen habe, ne, dachte ich so, okay, jetzt wollt ihr es aber richtig wissen. Ne? Jetzt holt ihr richtig die große Keule raus. Und als am Ende dann, ne, ihr Hank da nach New Vegas kommt und man es sieht, war ich auch erst so, oh geil, New Vegas. Ja, aber natürlich freut man sich immer, wenn man Sachen aus dem Spiel kennt und dann sie in einer anderen Form nochmal zu erleben und wie sie das umsetzen, schon spannend. Aber dann irgendwie tatsächlich, Sebastian, bin ich bei dir, dachte ich auch so, aber wenn es jetzt die Golden Gate Bridge gewesen wäre oder sowas, wäre irgendwie noch cooler gewesen, weil es spannend einfach wäre zu sehen, was denken sie sich noch an neuen Geschichten aus für andere Orte in den USA. Das ist ja einer der Reize von Fallout, einfach immer zu gucken, jeder neue Schauplatz hat wieder auch neue lokale Eigenheiten und irgendwelche Sachen, die man halt entdecken kann. Und New Vegas ist halt schon entdeckt, in den Spielen zumindest, für uns, die sie gespielt haben.
Ich bin auch gespannt, vielleicht wird es ja auch einfach ein ganz mieser, mieser Red Herring. Und New Vegas spielt vielleicht gar nicht mal so die große Rolle, wie wir es jetzt unbedingt vermuten oder glauben.
Ja, da steht nur sein Auto.
Ja. So.
Nee, aber ich meine, wenn man das mit dem Management in Verbindung bringt, das könnte ja wirklich passen. Also die Überlegung hatte ich tatsächlich auch schon, dass man New Vegas vielleicht Folge 1, Folge 2 und dann geht's halt irgendwie schon weiter, weil der große Punkt wird ja auch dann irgendwie sein, hier diese Barbara zu finden, also die Frau von Cooper, die ja hier so das alles letztendlich ja irgendwo losgetreten hat und weil so das große Geheimnis von Vault 31 ist ja jetzt auch schon so ein bisschen kompromittiert worden durch Norm, der das ja jetzt irgendwie rausgefunden hat. Da gibt's ja so viele Möglichkeiten, wie man das ja auch dann noch ausbauen kann, um dann letztendlich so ein bisschen das zu umschiffen, dass man nicht einfach nur die ganze Zeit in New Vegas bleibt oder so. Dafür haben wir ja zum Glück auch noch Lucy und den Ghoul, die jetzt da gemeinsam durch die Gegend laufen. Wir haben ja noch die ganze Thematik, okay, was macht jetzt die Bruderschaft mit den Möglichkeiten der kalten Fusion? Wie geht's mit Maximus weiter? Also da steckt, glaube ich, gerade in diesem Finale noch so unglaublich viel drin, dass ich mir zumindest jetzt erstmal keine großen Sorgen mache, dass das am Ende alles nur in New Vegas spielt und wir dann so das Gefühl haben, so, ja, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ne?
Und fairerweise muss man ja auch dazu sagen, dass jetzt der Schauplatz Los Angeles der ersten Staffel eigentlich auch nicht so eine große Rolle gespielt hat in der ersten Staffel. Ich habe da irgendwie so heute nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht und mir gedacht, ach, eigentlich wäre es schon cool gewesen, noch so ein bisschen mehr von diesem Schauplatz zu sehen.
Ja, ich meine, man kennt es ja, also man kennt es ja in Anführungszeichen aus Fallout 1, das spielt ja schon in der Ecke, aber klar, sie hätten noch so viel mehr machen können daraus, was irgendwie jetzt in Hollywood ist. Mhm. Allein wenn man anfängt, Kopfkino zu spielen, wie man es ja immer macht bei so postapokalyptischen Szenarien und zu überlegen, welche Fraktionen an Menschen könnten entstehen in den Ruinen von Hollywood-Studios. Ja. Was könnten die anbeten? Gibt es die heilige Kamera? Gibt es den Regiestuhl für den Gottkaiser, der da irgendwie Menschenopfer darbringen lässt für einen Oscar oder sowas, den sie gefunden haben? Also tatsächlich in der Hinsicht ist es, naja, eigentlich relativ bodenständig, was sie in der Serie bisher gezeigt haben. Kann natürlich in Zukunft noch ein bisschen mehr ausufern und sie können ja auch nicht alles komplett reinpacken in eine Staffel mit 8 Folgen, natürlich. Muss man jetzt auch sagen, ne? Aber ich meine, du hast halt so ein bisschen, und das decken sie ja auch mit den Hauptfiguren ab, bisschen so die Standard-Fallout-Vibes eingefangen. Du hast Lucy, die halt so blauäugig naiv aus dem Vault nach draußen kommt und erstmal das harte und furchtbare Leben kennenlernen muss in der Endzeit. Du hast Maximus, den ich super finde, weil er diese Zerrissenheit der stählernen Bruderschaft halt wunderbar verkörpert, ne, wo du eigentlich eine Organisation hast, die, wo Lucy selber sagt doch in der einen Szene, ja, aber ihr Typen in dieser Power Armor, ihr seid doch die Guten. Und dann sowohl Maximus als auch Thaddeus dann sagen, ja, also, ja, es ist eine komplizierte Organisation, ne? Weil natürlich diese Bruderschaft immer so als moralische Autorität auftritt, aber eigentlich nutzen sie ja selber Hochtechnologie dafür, anderen Leuten ihre Hochtechnologie wegzunehmen, damit nicht wieder eine neue Apokalypse passieren kann. Was ja aber auch irgendwie, weiß ich nicht, ne? Also, ja, wir haben die geilen Waffen, damit ihr mit euren geilen Waffen hier keinen Schindluder anrichtet. Es ist auch ein bisschen, also nicht optimal.
Du siehst es ja auch gerade im Finale von der ersten Staffel. Die stellerne Bruderschaft geht in eine Siedlung rein, wo Familien, Frauen und Kinder unterwegs sind und schießen und stampfen alles in Grund und Boden. Ja. Also, ich meine, die stellerne Bruderschaft, die waren ja in den Fallout-Spielen noch nie die Guten. Und dass sie es halt da auch genauso wiedergeben, finde ich sehr, sehr geschickt und oder allgemein sehr geschickt, mag ich eben auch an den 3 oder 4 verschiedenen Hauptfiguren, wie da die verschiedenen Spielertypen überhaupt angefangen werden.
Exakt. Weil der Ghoul ist ja dann eigentlich auch, na, es ist halt dieses typische, dieses Endzeit-Western-Gefühl. Also der Bounty Hunter, der halt eine harte Vergangenheit hat, in dem Fall noch härter, weil er irgendwie den Atomkrieg als Ghoul halt überstanden hat und dann eingegraben wurde und nur alle paar, weiß ich nicht, Jahre mal ausgegraben wird, um irgendwie einen Auftrag zu erledigen. Also ganz furchtbar. Ich fand ihn aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, das würde mich interessieren, was ihr sagt. Ich fand tatsächlich den Ghoul am Anfang zu unsympathisch für eine Hauptfigur, weil ich verstehe, ne, er hat, also ich meine, ja, sein Leben ist halt nicht geil, ja, das kapiere ich schon und natürlich muss er überleben in einer Welt, die einfach uncool ist und in der Gewalt sich durchsetzt. Aber wie er dann einfach so nonchalant hier Dr. Wild sich den Fuß wegballert, damit er nicht weglaufen kann. Oder auch was er mit Lucy halt anstellt und so als Köder benutzt für diesen Galper, der da im Wasser rumschwimmt. Da dachte ich schon so, oh, also der hat aber kein gutes Karma.
Ich glaube, der Ghoul ist so wirklich der Agoran, den wahrscheinlich jeder von uns mal gespielt hat,
wenn es darum geht.
Und wenn es darum geht, sich einfach mal so richtig auszutoben. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich hatte auch tatsächlich das erste Mal, als ich die Serie dann gesehen habe, ich musste ein paar Mal wirklich schlucken. Ich hatte nicht gedacht, okay, sie machen das. Und dann machen sie es wirklich. Also wie du schon sagst, wie er mit Lucy teilweise umgeht oder wie er sonst mit jedem Ödlandbewohner, den er über den Weg läuft, umgeht. Ja, das ist eine harte Nummer, aber irgendwie auch so ein bisschen geschicktes Spiegelvorhalten, weil ja, wahrscheinlich hat jeder schon mal sich so in New Vegas, nicht nur in New Vegas, sondern in den ganzen Fallout-Spielen ausgetobt. Weil ich denke, es ist nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, wenn glaube ich, jeder schon von uns schon mal irgendwie in Fallout 3 zum Beispiel Megaton hochgejagt hat oder sowas.
Was?
Niemals. Wie kommst du da drauf? Nein. Aber ich muss sagen, ich fand die Figur von dem Ghoul von Anfang an sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, weil du das ja dann auch immer sofort verbindest mit dieser ganzen Rückblenden-Storyline, wo du ja auch mitkriegst, okay, der war mal normal. Und die ganze Zeit fragst du dich ja dann auch durch die Serie durch, wie ist er eigentlich dazu geworden? Und mit jeder Rückblenden-Episode merkst du ja dann mehr und mehr, wie er da irgendwie in diese Welt so reingerutscht ist. Gleichzeitig, also mein Western-Herz ist natürlich einfach bei dieser Figur höher gesprungen, so, weil sie gehen ja wirklich all in, also allein von seinem Outfit, wie er da auch rumballert. Ich finde es zum Beispiel auch geil, es gibt ja in Folge 7 dieses Intro, wenn du noch hier, wenn er da in dieser kleinen Bude da hockt und dieser Vater und sein Sohn kommen rein und er fragt ihn so und ist da am Essen und so. Das ist 1:1. Die Eröffnungssequenz für Angel Eyes aus The Good, The Bad and The Ugly. Und das kannst du wirklich aneinander stellen. Die Positionen der Figuren sind halt nur vertauscht, aber ansonsten ist es genau das Gleiche. Und ich finde es immer geil, wenn so eine Postapokalypse dann so ein bisschen so diesen Western-Flair da mit reinbringt. Und auch die Tatsache, dass sie dann gerade in Folge 2, wenn er da in Philly einfach erstmal diese ganzen Leute da wegballert und sie ja dann auch wirklich so diese Slow-Mo-Bullet-Time-Sequenzen haben, wo du dann siehst, wie der Kopf getroffen wird oder irgendwie was, so, wo du dann auch sofort diesen Flashback zu den Spielen bekommst, nachdem du ausgewählt [S2] Ja. [S1] Hast, welches Körperteil möchtest du sie jetzt treffen und so. Also ich hatte mit dem Ghoul echt sehr, sehr viel Spaß. Ich fand, der war so genau die richtige Art von Figur, die da reingehört, weil er wirklich so ein Ödland-Überlebender ist, so der einfach alles tut, um da irgendwie klarzukommen. Und dann hast du halt gut als Kontrastprogramm dazu so eine Lucy, die da überhaupt nicht checkt, was eigentlich los ist. Diese Sequenz, wenn sie da zu ihm rauskommen und sagt, also ich werde jetzt mal Gewalt, also weil du benutzt ja auch Gewalt und also ich muss mich, es war halt einfach irgendwie sehr putzig so dieses so, wie sie sich versucht zu rechtfertigen und da hast du so jemanden wie Maximus, der halt auch so irgendwie zerrissen ist durch dieses ganze Überthema der Bruderschaft. Von den Figuren her, aber den Ghoul finde ich ist einer der besten Figuren, so, und den haben sie auch echt gut gemacht.
Mich hat ja tatsächlich auch so sehr persönlich überrascht, der vierte Hauptcharakter, über den wir glaube ich noch gar nicht so richtig geredet haben, war ja dann für mich Norm im Endeffekt.
Stimmt, ja.
Der ja gar nicht die Vault verlässt und ganz ehrlich, hätte mir am Anfang jemand gesagt, die Fallout-Serie behandelt eine komplette Storyline nur in einem Vault, hätte ich irgendwie so ein bisschen gedacht, oh, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann, wie sie halt wirklich geschafft haben, das zu einem, vielleicht sogar die spannendste Storyline daraus zu machen. Weil sie halt wirklich auch sehr gut mit diesem Mysterium der Vault spielen. Und ich meine, ich oder wir als Fallout-Spieler, wir wissen ja natürlich, was es mit den Vaults auf sich hat und dass da eigentlich immer irgendwo was im Argen liegt. Und dass sie halt dann einerseits halt dieses Mysterium dann trotzdem wieder geschafft haben, spannend und ja, interessant aufzuarbeiten mit einem Charakter, wo du jetzt vielleicht auch nicht behaupten würdest, das ist dein klassischer Held oder die Figur, die du vielleicht in einem Fallout unbedingt spielen würdest. Und dann, wie gesagt, dass sie es halt geschafft haben, das langfristig so spannend und dieses Mysterium aufrechtzuerhalten, hat für mich halt überraschenderweise sehr, sehr gut funktioniert. Und das ja auch nicht nur mit den Vaults 31, 32, 33, sondern auch den Twist, den du dann bei Vault 4 hattest.
Ja.
Wo du auch so die ganze Zeit gedacht hast, ah, okay, das ist jetzt eigentlich, das wird darauf hinauslaufen, dass Lucy und Maximus mit den Leuten richtig, richtig Probleme bekommen. Und dann sind die halt einfach nur nett.
Ja.
Muss es in der Postapokalypse auch mal geben. Wir können uns nicht alle einfach immer nur wie blöd umbringen. So, das fand ich auch cool.
Sie sind nett, aber sie feiern irgendwie so komische Rituale mit Mauldaver-Verehrung.
Aber alles optional. Ich meine,
alles optional, ja. Wir sind ein Kult, aber du musst nicht mitmachen. Ja, ja.
Niemand hat Lucy dahin getrieben und niemand hat sich beschwert, als Lucy gehen wollte.
Das ist richtig.
Und irgendwie auch noch so passend, dass halt der Synchronsprecher von Cherry Smith aus Rick and Morty den Aufseher dann gespielt hat.
Ja. Absolut fantastisch, das ist richtig. Ich finde, mit so Vault Mysteries kriegst du mich einfach immer. Sowohl in Fallout natürlich, für mich sind das immer die besten Momente in Fallout, ein Vault zu finden und festzustellen, was da wieder für ein Mist passiert ist. Und auch in anderen Serien, also auch in einem The Silo bei Apple, Apple TV Plus, wie heißt das?
Apple TV Plus,
dieses Apple-Ding. Ja, ja. Dieses Apple-Ding, genau, dankeschön. Das war auch toll, weil das spielt ja auch in so einem Untergrundbunker, wo man nicht weiß, warum sind die da drin? Was ist in der Außenwelt passiert? Was läuft da ab? Viele Mysterien, die sich aufeinander stapeln da drinnen. Und auch toll, habe ich auch liebend gerne angeguckt. Also alleine, dass sie das halt gut umgesetzt kriegen mit diesen drei miteinander verbundenen Walls, ist schon super. Aber was ich dann halt wirklich klasse fand, ist die Verbindung zu Vault-Tec selbst. Man muss dazu sagen, Vault-Tec ist ja als Firma, als Konzern, ursprünglich nur entstanden in Fallout 1, als Satire auf diese Duck-and-Cover-Filmchen, die es halt früher gab. So, da kommt ja auch der Vault-Boy her, dieses, hey, duck dich unter den Tisch, wenn die Atombombe explodiert, dann wirst du überleben. Vielleicht. Ne? Das war damals auch dieses Handbuch von Fallout 1 in diesem Stil geschrieben, in diesem Überlebensguide-Stil, einfach wie man Kakerlaken isst oder wie man Ratten isst, war es, glaube ich, dann und sowas. In so kleinen Bildchen mit dem Vault-Boy. So, da kam das aber her und es gab aber noch wenig Hintergrund. Und erst Bethesda hat dann vor allem in Fallout 3 angefangen, Vault-Tec mehr Tiefe zu geben, wo dann auch der Dick Richardson, der Präsident der Enclave, natürlich Satire auf Richard Nixon, sagt, dass Vault-Tec von Anfang an Teil der Verschwörung war. Also sie waren schon damals vor dem Krieg Teil dieses Deep State, der die Regierung unterwandert, der die eigentlichen Entscheidungen in den Hinterzimmern trifft, der soziale Experimente an Menschen durchführt, quasi das, was wir heute auf Twitter machen, ne? Also soziale Experimente an irgendwie unschuldigen Massen, um halt dann die perfekte neue Menschheit hervorzubringen, um die Welt wieder neu zu besiedeln. Dann über Fallout 76, ne, wo ich auch super fand, dass man diese Vault-Tec University besucht, also die Universität, wo Aufseher ausgebildet werden, in so einem Vault voller Roboter, wo man dann noch einen Kriminalfall lösen muss, um einfach deine Eignung festzustellen als jemand, der dort irgendwie Aufseher sein kann. Ne, bis hin zu dem, was wir jetzt sehen, wo Vault-Tec halt einfach in der Serie noch mehr Tiefe kriegt, bis hin zu dem Punkt, und da saß ich wirklich vorm Fernseher und hab gesagt, was? Wo halt Barbara sagt, und wenn's sein muss, werfen wir die Bombe selber. Und ich dachte, Moment, also wenn's stimmt, ne, man weiß es ja nicht, sie haben es ja nicht aufgelöst, ob Vault-Tec es wirklich war. Laut der Fallout-Lore oder zumindest dem, was die Spiele angedeutet haben, was man weiß über den Krieg, soll ja China die erste Bombe geworfen haben. Aber stimmt es wirklich? Die Aufzeichnungen sind ja auch natürlich unzuverlässig. Also waren Vault-Tec diejenigen, die diesen Krieg ausgelöst haben? Und wird dann die Fallout-Fernsehserie jetzt die Vault-Tec-Geschichte? Weil das ist vielleicht, ne, wenn sie jetzt halt den Erzählschwerpunkt wirklich auf Vault-Tec setzen, es geht ja weiter mit Hank, wenn sie eine Staffel 2 machen, die ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, nicht bestätigt, aber also, ich glaube, es ist relativer No-Brainer, das jetzt fortzusetzen. Wird es weiter in die Tiefe gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, was irgendwie Vault-Tec selbst angeht? Glaubt ihr, das ist ihr Schwerpunkt, den sie jetzt setzen für diese Serie?
Klingt für mich fast so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, zumal wir jetzt auch schon so ein bisschen darüber geredet haben, dass gerade so diese ganzen Vault-Mysterien ja so auch mit das Spannendste waren, die ganze Storyline rund um Norm und wie er halt herausfindet, was da in Vault 31 halt wirklich los ist, das ist ja mega spannend und gerade wenn du halt auch überlegst, was mit dem Ghoul halt noch passiert ist. Und da fehlt ja auch noch sehr viel aus seiner Backstory, weil er überhört ja quasi dieses ganze Gespräch von seiner Frau, weil Moldaver ihm dieses Abhörgerät da gegeben hat, aber wie es danach noch weitergeht. Und wir wissen ja zumindest aus der ersten Episode, dass sie sich ja dann offensichtlich irgendwann auch geschieden haben, weil der eine Typ sagt ja, warum tritt er denn hier auf? Ja, weil er Alimente zahlen muss und sowas alles. Also da kommt ja noch eine sehr große Story irgendwo auf uns zu. Und wenn man jetzt hier halt wirklich andeutet und sagt, ja, Vol-Tec ist es letztendlich gewesen, die hier die Bomben gezündet haben, finde ich, wird's ja auch in dieses ganze Kapitalismus-Kritik-Ding passen, so, ne? Wir sitzen hier in diesem War Room, der wirklich an Stanley Kubrick erinnert, und jeder hat irgendwie seine verrückten Ideen, was er in diesen Bunkern alles so austesten kann. Und dann kommt halt die Frage so, naja, aber was ist denn, wenn überhaupt kein Krieg passiert? Weil ist ja irgendwie auch so immer noch so dieses kalte Krieg-Szenario so, keiner will es wirklich machen. Dann zünden wir das selbst. Das wären eigentlich noch perfider, weil du, klar, dann sagst du trotzdem, okay, wenn Vol-Tec jetzt dafür verantwortlich gewesen ist, in den USA die Bombe zu zünden, wird es natürlich aber im Rest der Welt, wenn wir immer noch auch diesen Konflikt haben, ja so gedeutet, oh shit, die wurden angegriffen, okay, wir drücken jetzt auch alle auf den Knopf. Also die Kettenreaktion bleibt ja die gleiche. Nur dass es jetzt einfach aus diesem Grund ist zu sagen, okay, wir wollen Experimente haben, damit wir das irgendwann später noch irgendwie weiter verkaufen können, finde ich noch perfider, als einfach zu sagen, ja, es war halt in diesem Krieg und dann haben die Chinesen halt die Bombe gezündet und das war's so. Also da finde ich zumindest auch ganz geil, dass die Serie jetzt uns auch keine eindeutige Antwort darauf gibt, sondern wirklich sagt so, diskutiert es aus, so, und das ist ja auch das Geile, so, dass jetzt ja wirklich diese Diskussion darüber entbrennt, so, ist das jetzt hier die Lore kaputt oder wie funktioniert das jetzt so, finde ich clever gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich denke auch, solange die Serie in irgendeiner Weise sich um den Ghoul dreht, wird es wahrscheinlich das große Thema davon bleiben. Ich habe mir auch vorhin noch mal ein Interview mit Walton Goggins durchgelesen, wo er so ein bisschen über seine Motivation seines Charakters in der Serie gesprochen hat. Und da hat er auch selber gemeint, ja, er lebt ja schon seit über 200 Jahren. Und sein größter und wichtigster Antrieb ist halt, für ihn dieses Mysterium und diese Frage zu lösen und halt auch potenziell seine Frau wiederzufinden. Und wenn du ihm das wegnimmst, dann wird es halt sehr schwierig für ihn als Charakter oder halt auch für seine persönliche Entwicklung. Also deswegen denke ich einfach, es wird und es muss darauf hinauslaufen. Und ich meine, realistisch betrachtet könnte wahrscheinlich so die zweite Staffel, wenn wir Glück haben und optimistisch sind, so wahrscheinlich in 2 Jahren aufschlagen. Und ich meine, selbst wenn es 2 Jahre oder vielleicht ein bisschen länger dauert, bis eine zweite Staffel kommt, dauert es ja noch sehr, sehr, sehr viel länger, bis Fallout 5 endlich mal in die Ecke kommt. Exakt. Weil ich meine, Bethesda will ja erst noch Elder Scrolls 6 machen und dann sich erst auf Fallout 5 konzentrieren. Und Micha, wir hatten ja auch schon mal drüber geredet. Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass sich Bethesda jetzt auch unter Microsoft vielleicht mal dazu entscheidet, andere Studios wieder Fallout zu machen. Das wäre so schön.
Obsidian, ja.
Aber ich meine, auch hier wäre halt einfach Potenzial. Wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, vielleicht baut jetzt die Serie Vol-Tec als neuen potenziellen großen Spieler im Ödland auf. Und dann kannst du ja auch immer noch berücksichtigen, dass ja die Enklave und Vol-Tec extrem verbandelt miteinander sind. Und die Enklave war ja auch schon mal sehr viel mächtiger im Ödland. In Fallout 3 hatten die ja eine riesige Rolle gespielt und seitdem sind sie im Hintergrund verschwunden. Und in der Serie sehen wir ja auch, dass die immer noch aktiv sind. Wilzig ist ja direkt von denen abgehauen. Und wenn du jetzt halt irgendwie, ja, das so ein bisschen weiterspinnst, einerseits für die Enklave besteht wieder Potenzial, dass sie zurückkehrt, und du hast jetzt auch noch die Sterlerne Bruderschaft, die ja auch so ein bisschen vor sich hin, so hin vegetiert ist, und die ja, wo ja auch die Ältesten selber gesagt haben, naja, die Bruderschaft ist nicht mehr das, was sie mal war, und jetzt sind die effektiv am Ende der ersten Staffel im Besitz einer Technologie, die ihnen unendlich Energie beschert. Also da sind die Implikationen schon sehr, sehr stark, dass es halt irgendwie, ja, vielleicht wieder so ein Clash der großen Fraktionen gibt.
Ja, definitiv. Ich bin trotzdem auch da wieder hin und her gerissen, weil ich mir denke, ey, wenn sie jetzt wirklich in weiteren Staffeln dieser Serie noch tiefer in Vault-Tec einsteigen, ah, oh, das hätte ich auch gern gespielt. Ah, wäre es cool gewesen, das selber zu entdecken. Weil ich habe ja, meine heimliche Hoffnung, die ich nie jemandem erzählt habe, außer Walli vor kurzem im Chat, war ja, dass Fallout 5 quasi die coole und bessere Version wird von Fallout Brotherhood of Steel. Das war so ein Top-Down-Action-Rollenspiel wie damals Baldur's Gate Dark Alliance. Ist, glaube ich, nur für Konsole entschieden, damals für die Xbox und die PlayStation 2. Und das hat gespielt in Texas, im Lone Star State, ja, wo ein geheimer Vault steht für das Management, die Top-Führungskräfte und die geheime Forschung von Vault-Tec. Also das war die komplette, ne, Story ist, es gibt diesen geheimen Vault, da hat sich dann irgendwann mal ein Bürgerkrieg drin abgespielt, ein Teil der Leute ist nach draußen geflüchtet und hat eine Ghoul-Kirche gegründet in einer Ghoul-Stadt, die zufällig über diesem Vault lag, die dafür sorgen sollte, dass niemals wieder jemand da reingeht oder rauskommt, weil sie wissen, dass da die allerschrecklichsten Dinge drin sind. Und ich dachte mir, was für ein geiles Setting wäre das denn für ein richtiges Fallout. Brotherhood of Steel damals war, reden wir nicht weiter drüber. Bethesda hat schon gesagt, Brotherhood of Steel ist nie passiert. Das ist kein Kanon, auf jeden Fall. Aber wie cool wäre es gewesen, das sozusagen als Grundlage zu nehmen für ein Fallout 5, dann in Texas, ne, mit all den coolen Sachen, die man halt noch in Texas machen könnte, mit diesem Südstaaten-Flair und dem Alamo und dem, ne, dem Lone Star State und dem, der Texas-Abteilung der Schälernen Bruderschaft und sowas. Also ganz viele Sachen. Aber wenn jetzt die Serie eher eine Serie wird, die halt wirklich mehr auf Vault-Tec eingeht, und ich denke, das wird sie sein, weil man sieht ja auch in dieser letzten Szene, wenn sie sich da versammeln für ihre Unternehmensbesprechung, diese schattenhafte Figur im Hintergrund. Man weiß nicht, wer das ist, aber ich war natürlich sofort, ist das der oder die CEO von Vault-Tec? Man weiß ja gar nicht, wer dieses Unternehmen führt. Es wurde nie aufgedeckt. Aber wenn halt, ne, wenn es jetzt theoretisch in Texas diesen Corporate Vault gäbe, dann wäre das ja jemand, der vielleicht dort haust oder gehaust hat. Aber wenn sie es jetzt in der Serie schon so plakativ zeigen, dass es da noch eine Figur gibt, die Fäden zieht oder gezogen hat, zumindest im Hintergrund, glaube ich, sie werden es eher in der Serie aufklären wollen, als dann in einem neuen Spiel.
Kann aber auch sein, dass uns vielleicht die Serie gar nicht langfristig so die großen Antworten liefert. Weil ich meine, da sind immer noch, also bei Fallout sind ja auch immer noch maßgeblich Jonathan Nolan und Lisa Joy beteiligt. Und wenn ich da halt auch so ein bisschen an Westworld denke, wurde der ja auch sehr viel damit gespielt, mit den Mysterien und dass sich der Zuschauer seine eigenen Sachen überlegen und zusammendichten kann. Und wir hatten ja auch vorhin schon gemeint, so irgendwie, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen effektiver, nicht die finale Antwort drauf zu geben.
Ja, aber gleichzeitig denke ich mir bei der Fallout-Serie, oh, die lassen aber schon ganz schön viel offen, so, ne?
Das stimmt.
Auch Sachen, also einerseits aus so einer Nicht-Fan-Perspektive gedacht, was ist denn überhaupt die Enclave? Was ist denn die Enklave? Das wird ja überhaupt nicht erklärt. Das heißt nur, es ist ein Wissenschaftler der Enklave und dann siehst du, das sind ein paar bewaffnete Leute, die irgendwie schlimme Dinge mit Hundewelpen machen. Also sie sind wahrscheinlich böse, wie alle Menschen, die schlimme Dinge mit Hundewelpen machen, aber mehr wird nicht erklärt. Und selbst so Sachen wie, wir hatten jetzt Molday, war eigentlich 200 Jahre überlebt, war die auch eingefroren in diesem Management Vault? Weißt du nicht, aber warum wird sowas offen gelassen, wo sie doch allerhöchst wahrscheinlich verstorben ist am Ende dieser Serie. Also eigentlich will ich doch da einen Abschluss sehen. Die Mutter, finde ich, von Lucy wird super lapidar abgehandelt. Es ist super traurig, es passt zu Fallout, dass sie ein Ghoul geworden ist. Aber das ist ja dann innerhalb von 10 Minuten von, oh mein Gott, Lucy erfährt die Wahrheit, bis Muttergeschichte, Häkchen dran, ist es ja auch schon vorbei. Ich fand es am Ende irgendwie bei aller Fanliebe unbefriedigend, was sie aufgelöst haben und was nicht. Dass sowas wie Vault-Tec hat die Bomben gezündet oder nicht, dass das unbeantwortet bleibt erstmal, da bin ich ganz bei euch, das ist cool, das regt erstmal die Fantasie an. Aber viele andere Sachen so,
kann ich absolut verstehen. Ich glaube, wenn ich halt wirklich etwas an der Serie oder beziehungsweise an der ersten Staffel kritisieren möchte, dann halt das Ende davon. dass es halt einerseits ein bisschen gehetzt und dann sehr schnell darauf zuging und dann halt auch einfach sehr viele Fragen offen lässt. Hat wahrscheinlich auch so ein bisschen was mit meiner persönlichen Erwartungshaltung zu tun. Ich durfte ja auch noch ein Interview mit den Showrunnern führen, was ihr übrigens auf GameStar nachlesen könnt, wenn ihr Zeit und Bock habt. Und da hatten sie ja noch selber so ein bisschen sehr, natürlich dieser klassische diplomatische PR-Sprech mit, naja, wir wollen jetzt schon erstmal, dass die erste Staffel für sich alleine steht. Aber das tut sie halt nicht. Also so wie die erste Staffel endet, braucht es eine zweite. Und ja, wie gesagt, da kann ich schon nachvollziehen, dass dich das stört, weil mich hat das auch gestört.
Ich muss tatsächlich sagen, mich hat's gar nicht so gestört. Also ich fand es irgendwie gerade für diese Welt aus der Sicht halt einfach eines Serienzuschauers, hat es mir zum Beispiel nicht gestört, dass sie nochmal irgendwie darauf eingehen, was die Enklave ist. So, wenn du jetzt nur die Serie guckst, denkst du, okay, die Enklave ist irgendwie so eine Truppe von Wissenschaftlern, die irgendwie unter Geheimhaltung da an irgendwelchem Zeug rumexperimentieren. Das sind aber natürlich Sachen, die werden dann irgendwann auch nochmal aufgegriffen werden, so, ne? Weil du natürlich in so einer Serie, du musst einfach zwangsläufig auf mehr Staffeln rechnen, in der Hoffnung, dass du sie dann auch kriegen kannst. Klar, wenn jetzt irgendwie es morgen heißt bei Amazon, ja, okay, die Serie bleibt hinter unseren Erwartungen zurück und wir führen sie doch nicht fort, dann wäre es natürlich Mist. Aber es ist halt alles so offensichtlich auf diese zweite Season und dann halt noch mehr drauf ausgelegt, dass ich, so wie die erste Staffel jetzt war, finde ich sie so fürs reine Worldbuilding vollkommen in Ordnung. Also ich hab sie jetzt vor allen Dingen auch dann mit Eve von Moviepilot geguckt, der sich ja mit den Spielen überhaupt nicht auskennt. Und da habe ich halt auch gemerkt, so, also die Welt ist ja trotzdem greifbar. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir als Gamer, genau wie ich dann halt mein Problem mit der Last of Us-Serie habe, wir denken halt schon sofort viel weiter. Weil wir eben wissen, okay, krass, ja, die Enklave ist ja eigentlich noch mal was viel, viel Größeres. Und oh mein Gott, Vault-Tec und New Vegas, so, während halt so ein, jetzt mal blöd gesagt, normalo Seriengucker, der einfach nur denkt, okay, geil, eine neue Apokalypse-Serie, der guckt, nimmt es halt einfach erstmal irgendwie so auf. Und ich glaube, allein dadurch, dass das mit der Enklave, das wird was in Folge 2 mal einmal so erwähnt und dann ist es eigentlich auch schon wieder komplett vergessen, so reitet da wahrscheinlich gar nicht so krass drauf rum, weil er hat halt dieses Wort gehört, Enklave. Ja, okay, so heißt halt diese Community X, die wir da jetzt neu dazu kennenlernen. Aber wir sind da halt dann viel mehr so reinbohren, so, oh mein Gott, das müsst ihr aber noch mehr erklären. So, also da, das ist, weiß ich nicht, also da bin ich dann, glaube ich, immer so ein bisschen gnädiger, was so dieses Ganze, ja, das können sie ja dann später noch erklären.
Machen. Absolut, verstehe mich da auch bitte nicht falsch. Mir geht es auch gar nicht so darum, dass irgendwie alles beantwortet werden muss oder dass halt ich jetzt irgendwie eine Expositionsdialoge bräuchte, um damit wirklich jeder versteht, was die Enklave ist. Auf gar keinen Fall. Mir geht's da echt so mehr um das Ende und halt so die großen Fragen, die halt die Hauptfiguren vorangetrieben haben. Das ist so eher so mein persönliches Problem. Und wie gesagt, das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen mit meiner persönlichen Erwartungshaltung zu tun gehabt. Und ich hatte, als so die Fallout-Serie angekündigt wurde und als so die ersten Trailer dann aufgeschlagen sind, hatte ich mir halt zum Beispiel auch überlegt, es ist ja ohnehin schon eine riesige Herausforderung, in einem so komplexen und riesigen Rollenspiel eine Geschichte zu erzählen. Und ich hatte auch immer so ein bisschen mir überlegt gehabt, eigentlich wäre ja auch Fallout perfekt dafür, eine Anthology-Serie in Szene zu setzen. Also, dass du zum Beispiel einfach jede Staffel hast du an einem anderen Schauplatz, andere Charaktere, andere neue Mysterien und so weiter. Hätte ich zum Beispiel auch ganz cool gefunden. Aber das soll jetzt nicht das mindern oder schmälern, was die in der ersten Staffel geschafft haben, auf gar keinen Fall. Und ich bin halt auch wahnsinnig gespannt drauf, was sie noch alles in den nächsten, keine Ahnung, wie viel sie vorhaben, 2, 3 Staffeln, erzählen und aufgreifen, weil die Showrunner haben ja auch selber gesagt, sie wollten ja auch nicht die erste Staffel vollstopfen. Sie wollten ja nicht irgendwie da Sachen reinbringen, nur damit die Sachen da drin sind. Also so Paradebeispiel, wir haben ja zum Beispiel noch keine Supermutanten gesehen. Oder wir haben noch keine.
Es gibt ein Fahndungsplakat mit einem. Das, man sieht einen gezeichneten zumindest.
Stimmt. Oder, was ich noch sagen wollte, Todeskrallen. Da sehen wir auch einen Schädel von der Todeskralle rumliegen. Und halt auch, ja, wie ihr schon gemeint habt, ja, vielleicht spielt halt die Enklave noch mal eine Rolle. Vielleicht auch nicht. Aber wir, die Serie hat ja auch auf jeden Fall schon mal ihre Existenz sozusagen angesprochen und legitimiert.
Aber ich finde das Thema, was du sagst mit der Anthologieserie, finde ich spannend, weil ich hatte auch kurz bevor ich den guten Micha in Leipzig besucht habe auf der Kaktus, hatte ich mir auch nochmal so ein paar Interviews durchgelesen, die auch mit Jonathan Nolan irgendwie geführt wurden, wo halt auch darauf angesprochen wurde, weil die Serie, die Spiele sind ja auch, jedes Spiel ist so in sich abgeschlossen und dann haben wir halt immer diese großen Zeitsprünge, ist ja auch eigentlich mehr so anthologiemäßig. Und da meinte er aber, okay, wir hatten so tolle Schauspieler, mit denen wollten wir halt nicht nach einer Season jetzt schon aufhören.
Ja, klar, verständlich.
Und das Ding ist aber auch, weil du fragst, hast du gerade richtig quasi, wie viele Staffeln kommen dann noch? Kommt dann noch 2, 3? Wie lange willst du das mit den Figuren hinausführen? Wo ich mir denke, ja, gib mir noch eine zweite, vielleicht noch eine dritte Season, um dieses ganze Thema Vault-Tec oder so abzuschließen. Und was hindert dich daran, danach zu sagen, okay, und jetzt machen wir es aber auch so ein bisschen anthologiemäßig und gehen dann halt mit Vault-Out Staffel 4 zu einem komplett anderen Vault, ziehen das auch nochmal irgendwie anders auf oder machen auch wirklich so, also du kannst ja in diesem Universum so viel machen, dadurch, dass wir auch selbst zwischen den einzelnen Spielen so große Zeitsprünge haben, könntest du ja auch wirklich nochmal so Prequel-mäßig auch nochmal wieder ein bisschen weiter zurückgehen oder noch weiter vorspringen oder so. Also ich glaube, wenn das erstmal so Fuß gefasst hat als Serie und die Leute halt auch wirklich begeistert, dann kannst du da ja echt wahnsinnig viel auch so mit Spin-offs machen und was weiß ich nicht alles und machst wirklich mal eine Miniserie nur zur stillernen Bruderschaft oder machst mal so eine Serie nur in so einer Ghoul-Stadt irgendwie so, das ist irgendwie so als kleines Ding. Also ich glaube, da kann man echt viel mit machen, wenn man jetzt einfach erstmal diese Welle reiten kann, dass die Leute das halt auch wirklich feiern. Und vor allen Dingen Leute feiern, die sowohl in den Spielen zu Hause sind, als auch Leute, die mit den Spielen überhaupt nichts anzufangen wissen. Ne?
Absolut, ja.
Absolut spannende Idee, definitiv. Ich würde vielleicht zum Abschluss noch einen Punkt aufgreifen, den du, Sebastian, vorhin gemacht hast und den ich wahnsinnig spannend finde, nämlich, dass man als Gamer und insbesondere als jemand, der Fallout liebt, und das sind wir ja, und ich meine, ich lebe in, wenn ich könnte, würde ich in also jetzt nicht wirklich in der Fallout-Welt leben, aber naja, okay, also ihr wisst, was ich meine, also ich mag diese Serie einfach wahnsinnig gerne. Und natürlich gucke ich dann mit anderen Augen auf so eine Serie und auf ihre Details, als wenn ich sie einfach nur an einem Freitagabend halt genieße. Und das hat Vor- und Nachteile, finde ich. Weil zu den Nachteilen gehört tatsächlich, dass man sich mehr reinsteigert in ungelöste Fragen. Ne, auch mit Moldaver. Moldaver führt am Anfang irgendwie so einen Haufen dahergelaufene Raider an, wenn sie den Vault überfallen. Und am Ende stellt sich raus, sie war eine ehemalige Führungsfigur oder ist noch eine der New California Republic, wird religiös verehrt und führt Soldaten an diesem Observatorium, die aussehen wie Soldaten der Neukalifornischen Republik, wie wir sie kennen aus den Spielen, und die auch nicht so aussehen wie so ein zusammengerumpelter Haufen Raider, sondern wie halt eine tatsächliche militärische Einheit und auch so kämpft, ne? Wo du dich fragst, gibt es jetzt die NCA doch noch? Ist sie doch irgendwie noch in der Führungsrolle? Ist es, und automatisch, aber warum erklärt ihr es mir denn nicht, ne? Automatisch stelle ich diese Ansprüche, die vielleicht für die Serie an sich an dem Punkt gar nicht notwendig sind, ne? Also dass sie das beantworten müssten. Auf der anderen Seite, und das ist wieder der Vorteil, dadurch, dass ich halt einfach so Fallout und Bethesda geprägt bin, habe ich so viele Szenen in dieser Serie, wo ich sofort automatisch Verbindungen herstelle mit den Spielen. Alleine schon das Ende mit diesem Fusionsreaktor und wie dann, ich kann diese Dialogboxen vor mir sehen, wie man die Entscheidung treffen muss, wem gebe ich den? Gebe ich den der stählernen Bruderschaft, ne, oder den anderen?
Was für mich ja so der Punkt war, wo ich dachte, okay, das ist schon mal geil, ist einfach die allererste Szene mit Lucy. Wenn sie da vor diesem vor diesem Vault-Tribunal da sitzt und irgendwie voll, also meine Skills in Sachen Sprache sind so und so und also ich kann auch ganz gut mit Werkzeug umgehen, zwar nicht so gut wie man, wo ich dachte, wie geil ist das denn bitte, dass sie es irgendwie schaffen, das auf so natürliche Art und Weise reinzubringen, dass du halt bei jedem Fallout-Game am Anfang auch erstmal dastehst, okay, wie verteile ich denn meine Skillpunkte, was möchte ich denn für einen Vault-Typ sein und so. Das fand ich großartig. Also allein, wie das eingeführt wird, ohne dass es irgendwie total lächerlich klingt, weil du halt auch so deren Logik hast, so wenn sie ihren Bräutigam da auch fragt, naja, wie ist denn deine Spermienanzahl? Und das muss doch dein Vault-Doktor dir gesagt haben und sowas alles. Also, das fand ich echt großartig.
Und ich finde halt auch, du merkst wirklich, das sind halt Leute mit am Drücker gewesen, die auch wirklich Ahnung von der Materie haben, die es selber gespielt haben und die selber damit vielleicht sogar aufgewachsen sind. Jonathan Nolan hatte mir damals auch noch im Interview mit verraten, dass halt so eine seiner besten Erinnerungen in seinem Leben ist halt daran, als er damals mit seinen College-Mitbewohnern Fallout 2 zusammen vor einem kleinen Kackrechner gespielt hat und so weiter. Und zum Beispiel halt auch, wenn du dir irgendwie die Bruderschaftsritter anschaust, wo die dann Knappen dabei haben, die einfach nur ihren ganzen Shit durch die Gegend tragen.
Ihr Inventar, ja, es ist so gut.
Oder das ist mir auch erst aufgefallen, weil ich von einem sehr aufmerksamen Reddit-Menschen gelesen habe, der irgendwie festgestellt hat, dass Lucy über die ganze Laufzeit der Serie hinweg immer nur einen einzigen Begleiter jeweils dabei hat. Und also in den Spielen kann man ja selber auch immer nur einen Begleiter gleichzeitig mit dabei haben und teilweise werden die so halt wirklich so abgeklatscht irgendwie. So Maximus ist gerade raus, das heißt jetzt ist sie irgendwie beim Pool mit dabei, weil du kannst ja halt nicht mehr als einen Begleiter haben, außer halt dann natürlich den Hund, der ja nicht so ganz als vollwertiger Begleiter zählt. Und ist so diese ganz kleinen Kniffe und Details und halt natürlich, du findest ja auch Easter Eggs ohne Ende. Und das Schöne ist ja auch daran, das ist nicht so in your face. Also es ist einfach subtil, organisch. Es fühlt sich wie eine ineinander, also in sich ineinandergreifende Welt an.
Ja, und also auch so die Designs, so wenn sie da das am Anfang das Stimpak benutzt und dann hast du halt auch diese Spritze oder das Red Away. Und ich hatte echt nach der Serie überlegt, okay, mache ich jetzt für YouTube so ein Fallout Easter Egg Video, aber da habe ich ja gedacht, nee, ich komme ja schon bei der ersten Episode nicht über ein Video hinweg, was eine Stunde lang ist, weil wie du schon meintest, weil es ist ja so viel Kleinkram, der einfach so im Hintergrund ist, wo du, wenn du die Spiele nicht kennst, dann denkst du dir, okay, es ist eine tolle Welt, wo ganz viel Kram ist. Und wenn du die Spiele kennst, sitzt du die ganze Zeit nur, oh mein Gott, guck mal da und guck mal da und guck mal da und das kenne ich von da. Und so seien es diese ganzen Vault-Boy-Poster da, die irgendwie sagen, don't lose your head und sowas alles. Oder also es ist unglaublich, mit wie viel Liebe fürs Detail die da in jede einzelne Episode reingehen und du immer wieder irgendwelches Zeug findest, wo du denkst, so, wow, krass, also wie viel Zeit muss da wirklich auch reingeflossen sein in das ganze Production Design, um wirklich zu sagen, allein Philly als Stadt, ich denke, Wahnsinn, unglaublich.
Ja, es gab drei Sachen, die ich besonders gefeiert habe in dem Spiel. Und dazu gehört nicht diese zum Meme gewordene Szene, in der der Ghoul sagt, dass die goldene Regel des Ödlands ist, dass man ständig von irgendeiner verdammten Scheiße abgelenkt wird. Das war zu sehr in your face, finde ich. Da müsst ihr euch mehr anstrengen. Es waren drei andere Sachen. Das eine ist, wenn Norm in diesen Rechner einbricht vom Aufseher und ich schaue das zusammen mit meiner Freundin und sage, wäre jetzt cool, wenn das Hacking-Minigame kommt. Und es kommt das Hacking-Minigame. Mein Gott, ihr Nerds.
Auch noch beim ersten Versuch hat es geschafft, ne?
Ja. Beim ersten Versuch geschafft, wer schafft denn sowas? Das ist, also ich meine, ja, manchmal klappt's, aber unrealistisch. So, das andere war, wenn Lucy zum ersten Mal das Ödland erkundet und da diese ruinierten Gebäude durchsucht und dort sitzt diese Skelettfamilie am Tisch. Mhm. Ne, so dieses typische Ambient-Storytelling nach Bethesda-Manier spielt ja überhaupt keine große Rolle für diese Szene. Es ist halt eine traurige Szene dann, wo sie kurz mal durchhuscht, Lucy. Aber das kennen wir doch alle, diese Skelette, die Bethesda da halt lustig in der Welt platziert hat, wo man sich dann seine eigenen Kopfgeschichten draus spinnt, was da passiert sein könnte. Und die dritte Szene ist, wenn Lucy diesem Bauern oder dem Typen, der seinen Wasserfilter reparieren möchte, wenn sie ihn fragt, wo die nächste Stadt ist, und er sagt, die nächste Stadt ist Philly, die ist da drüben hinter dem Hügel, aber ich war da noch nie. Und sie sagt, wie, du warst noch nie da drüben hinter dem Hügel? Du siehst halt die Stadt von da aus und den Hügel von da aus. Und er so, nee, da ist irgendwie mein Vater erschossen worden und meine Mutter ist erschossen worden. Und ich dachte mir, das ist die perfekt eingefangen, wie kompakt diese Bethesda-Welten immer sind, weil da natürlich es immer heißt, geh hinüber zum Lager der Supermutanten, wo wir seit 200 Jahren nicht mehr waren, und handle endlich einen Frieden mit ihnen aus. Und du sagst dann, ja, aber es ist 5 Minuten Fußweg, da drüben, also könnt ihr da nicht selber hingehen, das ist da drüben, einfach hinter dem Baum, ne? Aber, ne, und diese, ja, das ist so schön, einfach, da steckt so viel Liebe drin. Also, das ist tatsächlich, ich sag oft in unseren Talks, wenn es um Games geht, ich möchte einfach bei allen Dingen, die sie vielleicht verkehrt machen, bei allen Dingen, die mich vielleicht als jemanden stören, der ein großer Fan der Kontinuität ist oder der Lore ist, oder auch Sachen, wo ich dann sage, hä, das ist jetzt irgendwie sehr neu und unerklärt, wie das Ghule dieses Zeug da, dieses Serum trinken müssen, um nicht wild zu werden, gab's so vorher noch nicht, okay, akzeptiere ich, aber finde ich auch irgendwie, hätten sie mal erklären können, aber bei all dem würde ich zur Seite schieben, wenn ich merke, dass da Liebe drin steckt, und das Gefühl habe ich bei der Fallout-Serie zu 100%, dann ist es doch wunderbar.
Absolut. Und wie gesagt, ich habe auch so das Gefühl, jetzt sind wir halt wirklich so ein bisschen auch in der Ära, wo Videospielverfilmungen einfach wirklich besser werden, weil halt mehr Liebe einfach reingesteckt wird. Also ich meine, so sehr ich auch gegen The Last of Us irgendwie meckere, es ist trotzdem eine fantastisch gute Serie, die ja auch irgendwo das Spiel gut einfängt. Oder wir haben ja vorhin auch schon Arcane und Cyberpunk hier irgendwie angesprochen. Das sind ja alles Sachen, auch der Super Mario Brothers Film jetzt, der letzte. Sogar. Ne? Sonic, das sind jetzt alles, du kommst mehr und mehr einfach in so eine Richtung, wo jetzt nicht einfach gesagt wird, wie damals der alte Mario Brothers Film aus den, was war, 80er, 90er, wo Nintendo gesagt hat, ja, hier macht halt einfach uns egal, das wird uns schon nicht schaden, und wo jetzt halt einfach auch die ganzen Spieleentwickler viel mehr hinterher sind, wo ja auch eine Todd Howard jetzt hier bei Fallout ja wirklich auch mit dabei war und der auch immer wieder gesagt hat, er hat jeden abgelehnt, der einfach nur gekommen ist und gesagt, ja, ihr habt das Spiel ja schon mal gemacht, die Story nehmen wir und das machen wir jetzt zu einem Film oder einer Serie oder so. Und dass die da jetzt einfach auch viel mehr Zeit investieren, um wirklich zu sagen, okay, wenn wir sowas machen, dann muss es halt auch gut sein. Und es muss halt vor allen Dingen Fans abholen, aber auch die, die das gar nicht kennen und die jetzt ja vielleicht dann auch Bock darauf kriegen zu sagen, okay, die Fallout-Serie war geil, jetzt was kaufe ich mir? Fallout 3, 4, was auch immer. Also ich habe gestern wirklich Fallout 4 wieder aus dem Schrank gekramt, weil werde ich jetzt demnächst installieren, weil jetzt habe ich auch wieder Bock bekommen, mich da nochmal reinzuschmeißen und es nochmal irgendwie durchzustehen da. Und das macht die Serie. Und das, finde ich, macht sie auch wirklich sehr, sehr gut.
Absolut. Und ich meine, das ist jetzt fairerweise keine direkte Videospielverfilmung, also ja. auch nicht unbedingt im entfernten Sinne, aber ich musste gerade auch so ein bisschen an den Dungeons and Dragons Film aus dem letzten Jahr denken. Stimmt, der ja auch irgendwie gezeigt hat, wie schön so ein, ja, doch so ein Rollenspielcharakter als Film oder als TV-Serie funktionieren kann. Und gerne mehr sowas, gerne mehr Dungeons and Dragons, gerne mehr Fallout, Cyberpunk Edgerunners oder Arcane. Weil ich glaube, darüber können wir uns definitiv nicht beschweren.
Nee. Definitiv. Eine neue Zeitrechnung für Fallout und eine neue Zeitrechnung für Videospielverfilmungen. Wir leben in wundersamen Zeiten. Das war unser Talk über die Fallout-Serie. Mehr von Sebastian, auch über Fallout, findet ihr natürlich bei Filmstarts auf YouTube. Schaut dort unbedingt und dringend vorbei, um euch das anzuschauen. Mehr zur Fallout-Serie seht ihr auch bei GameStar auf YouTube. Dort findet ihr das Review zur Serie von Jules, wo er sich auch drüber auslässt, was ihm daran besonders gut gefallen hat. Und ganz viel über Fallout, die Serie und darüber hinaus gibt's natürlich bei GameStar.de von und mit Walli. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ich hole mir jetzt ein paar Yum-Yum Deviled Eggs, glaube ich.
Ich trinke jetzt erstmal Nuka-Cola. Ich hab Durst.